Zunächst herzlichen Dank für die Einladung, René. Darf euch auch ganz alle herzlich begrüßen. Das Jahr 2018 ist ja schon fast vorbei. Ich weiß nicht, wie es für jeden abgelaufen ist. War viel zum Freuen da? Oder gab es auch Momente, von denen wir voll gefordert waren, wo wir alle Kräfte zum Durchhalten mobilisiert haben? Waren viele Erfolgserlebnisse dabei? Oder sind wir oft auch an unsere Grenzen gestoßen und wir fühlten uns womöglich als Versager? Dunkle Stunden kennt jeder in seinem Leben. Dem einen kommen sie als Krankheit. Und wir kennen alle das Sprichwort, der Gesunde hat 1000 Wünsche, der Kranke nur einen. Oder mussten wir den Verlust eines geliebten Menschen erleiden? Sicher hat jeder von uns Höhen und Tiefen zu bewältigen. Und wir wissen, alle 10 Minuten im Zahnarztstuhl erscheinen uns länger, als wenn wir 2 Stunden miteinander uns so in loser Form unterhalten, wo sich jeder wohlfühlt. Mein Vater sagt einmal, mit zu den innigsten Gebeten gehöre in meinem Leben die im Zahnarztstuhl. Und jemand anders meinte dann ironisch dazu, bin ich froh, dass das Wort aus 2. Korinther 5, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auch für die Zahnärzte gilt. Renate hat schon vorausgesagt, unser Thema soll nach Psalm 31 gehen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Die Weihnachtsgeschichte klingt uns noch in den Ohren und sie beginnt. Es begab sich aber zu der Zeit. Die Zeitenwende wird beschrieben. 3 Personen werden genannt, die zu der Zeit Geschichte machten. Kaiser Augustus bestimmt das Weltgeschehen. Durch den Steuerlass bringt er ganz Israel durcheinander. Jeder musste sich dort melden, wo er geboren war. Wie gesagt, es ist die Stunde des Augustus, die Stunde des Quirinius, der von den Römern über Syrien gesetzt wurde, damit auch politisch alles in Ordnung ist. Und damals war ja Syrien so weit weg. Noch nie waren so viele Syrer in Deutschland durch die Flüchtlingsbewegung wie jetzt, die sich dann bei uns ein besseres Leben erhoffen. Und dann von den Mächtigen nicht einkalkuliert die Stunde Gottes. Gott macht unsere Zeit zu seiner Zeit. Das Jahr des Steuerbescheids des Augustus wird zu einem Jahr des Herrn. Größer kann ein Gegensatz kaum sein. Die Bibel erzählt in eindrucksvoller Weise vom Eintritt Gottes in unsere Zeit. Von Menschen, die keiner haben will, vom Stall, von der Krippe, vom Notquartier für den Sohn Gottes. Sie erleben die Hartherzigkeit der Mitmenschen, die nur an sich selber denken. So tritt Gott in diese Welt ein. Keine Privilegien für den Herrn der Welt. Nicht im Rampenlicht geschieht das, sondern er ist auf der Schattenseite unserer Gesellschaft ganz unten. Bei einer Weihnachtsfeier im Kindergarten werden die Kinder gefragt, warum Gott wohl seinen Sohn nicht im Kaiserpalast in Rom oder in der Königsburg zu Jerusalem zur Welt kommen hat lassen, sondern ausgerechnet im hintersten Winkel der letzten Welt und dann noch in einen Stall. Einen Augenblick nachdenkliche Stille. Dann meldet sich eine pfiffige 5-Jährige. Sie sagt, ist doch klar, sonst hätten ja die Hirten mit ihren dreckigen Schuhen nicht zum Jesuskind kommen können. Keine schlechte Antwort. Gott hat diesen Ort gewählt, um für jeden Menschen erreichbar zu sein. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, so lesen wir in Galater 4. Gott kommt mitten in unseren Alltag, mitten in unsere Termine. Ein ausländischer Geschäftsmann reist nach Irland. Am Bahnhof von Dublin will er sich nach der Uhrzeit erkundigen. Er sieht vor sich 4 große Uhren, aber alle zeigen eine unterschiedliche Zeit an. Empört wendet er sich an einen Angestellten: Sagen Sie, was sollen denn 4 Uhren, die alle unterschiedliche Zeiten ansagen? Der Mann entgegnet: Was für einen Sinn soll es denn haben, wenn 4 Uhren die gleiche Zeit anzeigen? Mit der Zeit ist es so eine Sache. Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte fast jedes kleine Fürstentum seine eigene Zeit, die sich am Stand der Sonne orientierte. Und dabei blieb man keineswegs, dass der Unterschied im Stundentakt war. Zum Beispiel gab es in Bayern die sogenannte Münchner Ortszeit, in Preußen die Berliner Zeit. Und das bedeutete, die Preußen waren den Bayern um 7 Minuten voraus. Und dann, es ist ja schon immer so, dass die Preußen da irgendwie erwähnen. Ich habe eine Schwiegertochter, die ist auch ein Preußer, aber mir es trotzdem. Und dann baute man überall auf der Welt Schienennetze. Und es wurde bald klar, wir brauchen endlich eine einheitliche Zeit. Allein schon wegen der Fahrpläne wenig. 1884 wurde deshalb in Washington die Einteilung der Welt in 24 Zeitzonen beschlossen. Ganz egal, was die Uhr uns aber auch anzeigen mag, die Zeit entscheidet sich immer, wie wir sie empfinden. Als ich mich in der Erlerklinik zur Knieoperation angemeldet habe, hieß es: in fast 3 Monaten. Je näher der Termin kam, umso weniger hatte ich Knieschmerzen. Man geht ja doch irgendwie ein wenig mit gemischten Gefühlen da entgegen. Und dann kam der Termin noch eher, als ich ausgemacht war, und schon ist man dabei. Als wir mitbekamen, dass die Irmgard Hirt die Krankheit eingeholt hatte, dauerte es nicht lange, bis sie eine andere Adresse hatte. Ich erinnere mich noch gern. Ich war 1958 als Lehrling in der Nähe bei Rodenburg und da bekam ich großzügigerweise das Auto von meinem Chef und da durften wir zusammen, die Irmgard, ihr Friedrich, meine Schwester Elfriede und der Manfred und ich, nach Frankfurt fahren. Heute wundere ich mich überhaupt, dass wir uns da nicht verfahren haben ohne Navi. Aber es ist wirklich gelungen damals. Wie gesagt, der Irmgard, ihr Körper liegt im Martin-Luther-Friedhof. Ihre Seele darf bei denen sein, die zu Jesus Ja gesagt haben, ihm treu geblieben sind. Und das Gleiche gilt für Renates Vater. Dem einen vergeht die Zeit wie im Flug. Und im Psalm 90 wird uns ja gesagt, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt 80. Und dann die Steigerung ist noch, dass es dann Mühe und Arbeit ist, denn es fällt schnell dahin, als flögen wir davon. Und je älter wir werden, können wir denn zustimmen. Früher hat es lange gedauert, bis der Sommer gekommen ist und dann der Herbst oder gar Weihnachten und heute geht es in Rucki-Zucki. Keine Zeit zu haben, das scheint vielen modern zu sein. Oder so wenig Zeit zu haben. Gefühlter Zeitmangel ist manchmal auch eine Volkskrankheit. Demgegenüber steht das Zeitempfinden des Glaubens. Meine Zeit steht in deinen Händen. Gott hat mir meine Lebenszeit gegeben. Ich kann nach meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten sie gestalten, wie ich will. Damit werde ich befreit von dem Druck meiner Zeit. Alles hineinzustopfen, aber auch von der Enttäuschung darüber, dass wir die Zeit zwischen den Fingern verringern kann. Im Prediger Salomo 3 heißt es, alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Das ist eine nüchterne Bestandaufnahme. Sicher, die Zeiten des Glücks scheinen uns, sie rauschen schneller vorbei als die Stunden, die mit uns Sorgen uns umgeben wollen, Da kann es passieren, dass jemand ins Konzert geht und kommt nicht los, weil ständig die Sorgen um ihn kreisen. Oder er ist im Gottesdienst und die Sorgen wollen ihn gefangen nehmen und sie umkreisen ihn wie Dämonen. Auch wir Christen, das ist klar, rufen nicht gleich in jeder Notlage Halleluja. Aber wir dürfen alles Jesu vor die Füße werfen, was auch auf uns zukommt. Jesus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Gottes Art ist es, die Zeit uns gleichsam als Kritik zu geben. Die richtige Gestaltung der Zeit ist eine Herausforderung, vor die Gott uns stellt. Und wie füllen wir sie aus? Mit Sicherheit nicht so wie die jene peruanische Schuster. Ein Forscher hatte sich bei Ausgrabungsarbeiten im Geröll einer alten Inga-Stadt die Schuhe so ramponiert, dass er schließlich nicht mehr anders konnte, als einen Schuster aufzusuchen. Er ritt also los und fand am dritten Tag einen. Der Schuster saß vor seiner Tür, ließ sich die milde Abendsonne auf Kopf und Bauch scheinen. Der Forscher zeigte ihm die Schuhe und der Schuster betrachtete dann genau die Schuhe. Nach einer Weile sagte er, kaputt. Der Forscher entgegnete, würden Sie so gut sein und Sie mir flicken? Ein Augenblick, rief der Schuster. Und mit leichter Kopfbewegung, ohne sich anzustrengen, rief er in seine Hütte hinein, Alte, wie viel Geld haben wir noch? Dann rumorte es im Haus, eine Schranktür wurde geöffnet, ein Kastendeckel klappte auf, dann hörte man das bekannte Geräusch vom Geldzählen. Endlich kam die Antwort, 17 Pesos. Über die bis dahin unbewegliche Gesicht des Schusters ging ein schmerzliches, bedauerliches Lächeln. Er zuckte die Schultern und sagte mit aller Höflichkeit, kommen Sie doch in etwa 6 Wochen noch einmal vorbei. Sie werden verstehen, wenn wir noch so viel Geld haben, kann ich jetzt nicht arbeiten. Da schütteln wir den Kopf und sagen, kein Wunder, wenn da die Armut zu Hause ist. Aber ich habe das Gefühl, solche Lebenskünstler gibt es auch in unserem Land. Meine Zeit steht in deinen Händen. In 2. Thessaloniker schreibt Paulus, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, trennt euch von allen Menschen in eurer Gemeinde, die faul sind, und nicht so leben, wie wir uns sie gelehrt haben und aufgetragen. Ihr wisst doch, dass ihr auch darin unserem Beispiel folgen sollt. Wir sind nicht faul gewesen oder haben jemand auf andere Kosten gelebt. Im Gegenteil, Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um niemanden zur Last zu fallen. Wir hätten zwar von euch Unterstützung verlangen können, doch wir wollten euch ein Vorbild sein, dem ihr folgen sollt. Als eines unserer Kinder, wie sie noch klein waren, gefragt wurde, was macht denn eure Mutter, kam die Antwort, die tut nichts. Die ist den ganzen Tag zu Hause. Sie war noch von 6 Kindern umgeben und auch im Stall geht nicht alles von selber. Wir beziehen unser Selbstwertgefühl oftmals aus unserer Leistung. Natürlich ist Arbeit wichtig. Davon können die erzählen, die ihre Arbeit verloren haben oder krank sind. Arbeit ist nötig zur Beschaffung von Kleidung und Lebensmittel. Aber wenn die Lebensmittel zur Lebensmitte werden, dann wird Arbeit zum Glaubensinhalt. Wer sagt, ich bin das, was ich schaffe, der ist bald geschafft. Gott sagt uns, du bist mehr als du schaffst. Du bist schon wert, bevor du etwas leistest. Du bist mir viel mehr wert, auch wenn du nichts mehr leisten kannst. Du bist geliebter, als du es dir träumen lässt. Geliebter, als du es ahnst. Und vor allem geliebter, als du und ich es verdient haben. Wir haben ein Ansehen bei Gott, weil Gott uns ansieht. Das bedeutet doch, die Liebe Gottes hängt nicht davon ab, von dem, was ich leiste. Darum muss man auch nicht um jeden Preis für den Erfolg bezahlen. Und die schönsten Pausen sind nicht dann die Lila, Wir kennen alle von der Werbung die lila Kuh. Sondern die Momente, in denen wir innerlich zur Ruhe kommen und sagen können, ich bin da, Gott ist da. Nach den biblischen Berichten setzte Gott den ersten Ruhetag ein, als er etwas gearbeitet hatte, den Menschen erschaffen hat. Wenn Gott ausruht, muss ich dann als Mensch pausenlos durcharbeiten? Oder gestalte ich den Sonntag so, dass ich mehrere Arbeitstage brauche, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen? Deshalb gibt es das Wort zum Beispiel, wenn ein neues Auto ständig Mängel hat, es ist halt ein Montagsauto. Ich muss meinen Rhythmus in der Zeitgestaltung finden. Das gilt für die Gestaltung des Tages ebenso wie der Woche und des Jahres. Ich muss unterscheiden, was für mich Vorrang hat. Und eine gute Gewohnheit ist der Besuch, wo Gemeinde Jesus ist, und der Gottes Wort zu gehen. Ich brauche das Hören auf Gottes Wort als Dankstelle für mein Leben. Hier wird die Standortbestimmung festgelegt. Hier erfahre ich Korrektur durch sein Wort, aber auch Trost und Ermutigung für meinen Alltag. Hier geschieht durch das Gespräch mit Gott und anderen Christen Wesentliches für mein Leben und auch für meine Zeitgestaltung. Und es ist mein Wunsch, dass auch in meinem Leben die Bitte immer wieder da ist, Herr, lass mich tun, was du segnest. Nicht das, was die Menschen mir als Wichtigkeit einreden wollen. Zu einem Mann kam einmal jemand und sagte, mir hat Gott gesagt, du solltest das und das tun. Darauf die Antwort, wenn es Gottes Wille ist, bin ich gerne dazu bereit. Aber ich habe so einen guten Kontakt zu unserem Herrn. Wenn er das will, kann er das mir auch selber sagen. Da ist ein Managertreffen eines großen Konzerns. Einer davon ist bewusst Christ. Da wird mitgeteilt, dass ein treuer Mitarbeiter nicht mehr dabei sein kann, weil er Krebs hat. Da sagt uns der Mann, der Christ ist, ich denke, wir sollten kurz still sein und jeder auf seine Art an diesen Mann denken. Nach einer kurzen Zeit der Stille, da kann er nicht anders und spricht ein Gebet für diesen kranken Menschen. Und danach sieht er, dass manche Tränen in den Augen andere haben. Sowas kennen die Leute ohne Gott nicht. Jesus sagt, ihr seid Licht und Salz für diese Erde. Nutzen wir die Möglichkeit, für andere zu beten. Nicht nur am Krankenbett, aber da auch. Oft spüren wir, dass gerade das Gebet Tiefgang vermittelt. Werde aus der Ewigkeit in unsere Zeit hereinbringt. Ein Leben des Gebets, Jesus, schenke mir. An diese Bitte muss ich oft denken. Das heißt doch, es schließt alles ein in unser Leben. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ein Christ aus Tansania hat einmal gesagt, wir können dir Weisen die Zeit verplanen, die Gott euch noch gar nicht gegeben hat. In diesem Satz liegt viel Weisheit. Natürlich sollen wir planen, aber dabei sollte uns bewusst sein, dass alle Zukunftspläne nur blanke Theorie sein können. Was wir von diesen Menschen lernen können, ist die Gegenwart als Geschenk Gottes, bewusster und gelassener zu leben. Die Zukunft als offene Zeit zu sehen, die trotz alles Planen letztlich in Gottes Hand liegt. Denn deine und meine Zeit steht in Gottes Händen. Weil das so ist, dürfen wir sie als Geschenk annehmen und mit seiner Hilfe zwischen Unruhe und Ruhe, Spannung und Entspannung leben. Wenn ich dieses Jahr Rückschau halte, kann ich voll Dankbarkeit und Demut nur sagen, wie es in einem Lied von Siegfried Fietz ausgedrückt wird. Ich kann einfach nicht vergessen, wie mir Gott zur Seite stand, seine Liebe in schweren Stunden. Gott mich hielt an seiner Hand. Darum bleibe ich bei dir, glaube, dass er lebt, wenn du mich nach aller Not aus dem Staub erhebst. Manche wünscht sich, dass das neue Jahr, vor dem ja nur noch ein Dach trennt, anders wird als das zu Ende gehende. Es soll schöne Überraschungen bereithalten, mehr zum Freuen uns geben. Man wünscht sich, dass man bei einem anderen vielleicht mehr Beachtung findet und nicht links liegen gelassen wird. Selten hilft da ein Wechsel des Arbeitsplatzes, des Wohnorts oder gar des Lebenspartners. Wir kennen alle das Lied, wo es trefflich heißt: Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Oft entsteht die Meinung, bei den anderen, die haben es besser. Da ist der Himmel blauer, das Gras grüner, die Verwandtschaft netter, kurz das Leben leichter. Da kommt ein Wanderer an das Tor einer fremden Stadt. Am Eingang sitzt ein alter Mann auf einer Bank. Zu dem geht er hin und erkundigt sich: Wie sind denn die Leute so in dieser Stadt? Da stellt dieser die Gegenfrage: Wie waren denn die Menschen dort, wo du herkommst? Da schüttelt dieser traurig den Kopf: Die sind alle nichts Besonderes. Jeder schaut nur auf sich selber. Keiner kümmert sich um seinen Nächsten. Die Jungen achten die Alten nicht und die Alten schimpfen nur auf die Jungen und sagen: Als sie jung waren, war alles besser. Die Meinung geht um, wenn jeder an sich denkt, wird keiner vergessen. So ungefähr ist es auch bei uns, sagt der Mann. Der Wanderer geht betrübt weiter. Später kommt ein anderer Reisender vorbei und will ebenfalls wissen, was er von den Bewohnern dieser Stadt zu erwarten hat. Auch er bekommt die gleiche Gegenfrage: Wie sind denn die Leute, wo du herkommst? Weißt, bei uns kennt fast jeder den anderen. Wenn jemand Hilfe braucht, ist jeder bereit, ihm zu helfen. Alt und Jung ergänzen sich miteinander. Wenn wir uns zum Beispiel bei den modernen Computerzeug nicht auskennen, helfen uns die Jungen gern weiter. Es ist eine richtige harmonische Gemeinschaft. Man fühlt sich einfach wohl. Da nickt der Mann und sagt: So ungefähr ist es auch in dieser Stadt. Ein altes Sprichwort sagt: Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es wieder zurück. Wir waren im Mai mit einer Bläsergruppe im Zillertal. Und da waren wir nach dem Mittagessen in der Gastwirtschaft, haben wir außen geblasen. Und da war vielleicht 200 Meter entfernt eine senkrechte Wand, vielleicht auch ein paar hundert Meter hoch. Und da gibt es einen sogenannten Echochor. Wenn der mit den Bläser gemacht wird, zum Beispiel blasen 100 Stück und dann bloß 8 ist Echo. Und da haben wir 2 oder 3 Takte geblasen, Schluss, und das Echo ist von der Wand wieder zurückgeworfen worden. Oft ist es im Leben auch so. Wenn ich jemand anlächle, kommt das Lachen oft zurück. Wenn ich jemand behilflich bin, wird mir in der Regel, wenn ich Hilfe brauche, auch geholfen. Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir vielleicht auch Punkte, die nicht nur Begeisterung hervorrufen. Aber sein Wort will uns ermutigen: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Oder in Josua 3, dieses Wort: Ihr sollt merken, dass ich ein lebendiger Gott sei. Es galt zunächst Josua, dem Volk Israel, aber es gilt auch für jeden von uns. Ganz gleich, ob wir schon viel oder wenige Erfahrungen mit Gott haben machen dürfen. Nimm es als Versprechen Gottes an dich. Rechne damit. Traue darauf. Wir sind auch hier in diesem Raum mehr, als wir sehen. Er sagt: Wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er will uns begleiten. Heute und morgen, die nächste Woche, das neue Jahr, begleiten ein Leben lang. Hab Vertrauen zu Jesus, auch wenn du momentan vielleicht in einer Sackgasse dich fühlst. Er weiß, wie es weitergeht. Seine Verheißungen gelten noch. Du bist nicht allein. Und mein Wunsch an uns alle ist, dass wir seine Nähe spüren. Dass sein Reden nicht verstummt und nicht verfliegt, wie der Duft von Eau de Cologne, den vielleicht mancher zu Weihnachten bekommen hat. Meine Zeit steht in deinen Händen. Möge der Herr dir schenken, dass wir noch mehr aufeinander zugehen, aufeinander Acht haben, einander umbeten und begleiten. In Jesu Namen. Amen.